Ja, willkommen zum Seminar. Wer zur Predigt gekommen ist, wird etwas enttäuscht sein. Aber es war auch ganz gut, ein wenig heute runterzukommen, ein bisschen, ich sag mal, entspannter zu machen, aber nicht entspannt, weil ihr keine Hausaufgaben habt, sondern ja, weil es einfach ein bisschen freier heute ist, ein bisschen interaktiver an einigen Stellen. Aber ihr habt natürlich Hausaufgaben für zu Hause danach. In dem Sinne wird es nicht entspannt, aber ich hoffe, ihr lernt heute einiges, so wie ich es schon durfte. Ihr habt es in der Jugendgruppe schon gesehen, das Thema passend zum Jahresabschluss, zum Jahreswechsel lautet Plane 2025 zur Ehre Gottes. Ich möchte gleich zu Beginn erwähnen, dass ich nicht den Inhalt erarbeitet habe. Wir haben vor 2 Wochen bereits das Video von Regan Rose geteilt, auf Deutsch übersetzt, wie bereite ich ein gottverherrlichendes oder gottehrendes 2025 vor. Regan Rose ist ein Bibellehrer, er hat am Masters studiert und Gott hat ihm den Beruf gegeben, Christen in ihrer Produktivität, in ihrer auf Gott ausgerichteten Produktivität zu helfen. Das ist sein Beruf tatsächlich. Also er macht das von morgens bis abends. Es gibt eine ganze Online-Community um ihn herum, die sich nur damit beschäftigt. Es gibt in der Welt sehr viel Literatur über Produktivität, über Effektivität. Ich habe heute mittags einfach aus Interesse geschaut, was 2024 die meistverkauftesten Bücher waren. Und auf der Top 25 Liste waren 10 Ratgeber zur Produktivität, zur Effektivität. Also Platz 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 23, 24. Alles Bücher, die irgendwie Menschen helfen sollen, besser zu leben. Platz 2 war die 1%-Methode von James Clear, ein Ratgeber zur Gewohnheitsbildung auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Platz 4 war ein Erfolgsratgeber, also einfach, wie man beruflich durchstartet. Platz 7 war ein Ratgeber für Menschen, wie sie angenehm altern können, also irgendwie nicht traurig werden durchs Alter, sondern mit Ehre altern, erfüllt leben. Platz 8 war dann schon so ein Glukosetrick, hieß das Buch, wie man sein Wohlbefinden durch die Regulierung seines Blutzuckerspiegels steigert. Also ihr seht, die Menschen wollen irgendwie produktiver sein. Und ich denke, das liegt einfach in unserer Natur, dass der Mensch einen Sinn sucht und diesem Sinn gewisse Ziele unterordnet. Und deswegen liegt es einfach in uns drin, dass wir Ziele setzen und diese Ziele auch verfolgen wollen. Und Regan Rose, merkt euch den Namen, er hilft Christen dabei, auf dieses ganze Produktivitätsthema einen biblischen Blick zu werfen, mit göttlichen Augen zu schauen, ja, was sagt denn die Bibel dazu? Wie kann man denn biblisch motiviert, auf Gott ausgerichtet, sein Leben für den Herrn leben? Und dieses Seminar, was wir vor 2 Wochen geteilt haben, möchte ich sozusagen euch einfach in eigenen Worten wiedergeben. Aber der Inhalt, die Prinzipien, das ganze System, das ist von auf der Website oder auch im Video von Regan Rose nochmal etwas ausführlicher mit mehr Details und so weiter zu finden. Aber ich fand es super hilfreich. Daniel hat es gemacht, hat es auch gelobt, Paul hat es gelobt. Also ich denke, es wird uns wirklich helfen, in unsere Jahresplanung ein System, eine Ordnung reinzubringen. Einen gewissen Sinn und eine gewisse Reihenfolge zu machen, die wirklich hilft, die erprobt ist und die bei vielen funktioniert. Und so wie auch viele Ratgeber ihre Bücher beginnen, so ist es auch für uns als Christen zunächst wichtig, mit der richtigen Einstellung an dieses Thema überhaupt heranzugehen. Ja, in den Büchern liest man diesen Begriff Mindset. Man braucht erstmal eine richtige Einstellung, eine richtige Motivation, wie wir uns an dieses Thema herannähern. Und was ist nun für den Christen die Motivation, welche Überschrift, welchen Begriff sollte sich der Christ einprägen, um seine Ziele zu setzen? Nun, der Begriff lautet Haushalterschaft. Haushalterschaft ist sozusagen der Begriff, den ihr eurem Leben oder eurer Jahresplanung 2025 geben solltet. Mein Leben ist eine Haushalterschaft. Regan Rose ist dieser Begriff sehr deutlich geworden, als er studieren gegangen ist und sein Studium wurde ihm durch die Familie finanziert, also Menschen, mit denen er regelmäßig zu Tisch sitzt und mit ihnen isst, finanzieren seinen Unterhalt, sein Leben, sein Studium. Und wo er vorher noch so ein bisschen faul war, er viele Videospiele spielte, hat er jetzt verstanden, okay, da finanzieren mir Leute mein Leben, sogar die Familie, jetzt muss ich mein Leben ernst nehmen, ich muss mein Studium ernst nehmen, ich muss fleißig sein, ich muss da mit einem System rangehen. Das war sozusagen sein Ursprung, wie er dazu gekommen ist, überhaupt sich mit dem ganzen Thema Produktivität auseinanderzusetzen und wie er verstanden hat, dass sein Leben eine Haushalterschaft ist. Weil nicht nur das Studium war ihm durch die Eltern finanziert, er hat auch viel mehr verstanden, dass sein ganzes Leben nicht in seinen Händen liegt. Er hat verstanden, sein Leben, und wir müssen verstehen, unser Leben kommt nicht von uns selbst, sondern ist uns von Gott geschenkt. Und unser Leben wird uns nicht nur von Gott geschenkt, sondern Gott ist auch derjenige, der uns unser Leben erhält, auch bis heute. Gott schenkt uns Brot, Gott schenkt, dass unser Herz Blut pumpt, Gott schenkt, dass wir Luft zum Atmen haben. Gott schenkt so viele Umstände, dass wir überhaupt leben können. Deswegen ist unser ganzes Leben eine Haushalterschaft. Und vielleicht ein paar Verse auch zum Auswendiglernen, einfach um sich immer wieder bewusst zu machen, mein Leben ist eine Haushalterschaft. Wofür lebe ich eigentlich? Drei Verse seht ihr vorne, 1. Korinther 10, 31, Daniel und Jenny kennen den Vers ganz gut. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal was du tust, tu es zur Ehre Gottes. Oder Römer 11, 36, ich glaube, ihr hattet so einen ähnlichen Trauvers. Oder ist das euer Trauvers? Ja, hier ein zweiter Trauvers. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre. Alles ist von Gott, alles ist durch ihn, alles ist für ihn, ihm sei die Ehre. Und auch Matthäus 5, 16. Matthäus 5, 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Christ soll nicht irgendwo wie so eine Schildkröte in seinem Panzer versteckt leben. Ein Christ ist sichtbar und sein Licht soll leuchten, dass Menschen auf dem Daniel, auf dem Paul, auf dem Vitali sehen und sagen, Gott hat ihn so gesegnet, Gott gebraucht ihn so sehr. Ich preise Gott für Daniel, für Paul, für Vitali und auch für anderen. Unser Leben soll leuchten und unser Leben soll Gott verherrlichen, dass andere Menschen Gott dafür preisen. Wir leben unser Leben zur Ehre Gottes. Unser Leben ist eine Haushalterschaft. Passend habe ich die Woche Matthäus 25 gelesen. Ich denke, einige kennen diese Begebenheit. Dort wird von einem Hausherrn erzählt, der verreist. Und in der Zeit, in der er verreist, überträgt er sein Geld Hausknechten, Verwaltern. Er verreist und gibt ihnen sein Geld, damit sie mit seinem Geld weiterarbeiten, damit sein Geld in seiner Abwesenheit nicht einfach nur Staub sammelt. Und vielleicht eine Frage an euch. Irgendwann kam der Hausherr wieder. Was denkt ihr, oder vielleicht erinnert sich der eine oder andere, mit welcher Eigenschaft hat er diese Knechte gelobt? Also was hat er hervorgehoben? Welche persönliche Eigenschaft? Welches Wort? Treu. Kam sehr schnell. Treu. Fand es interessant. Das Einzige, was er bei ihm gelobt hat, war ihre Treue. Auch wenn es wahrscheinlich, ich habe es nicht ganz studiert, dieses Geschehen ist. Aber ich denke, bei uns verhält es sich nicht anders. Gott gibt uns so viele Gaben, sei es Zeit, sei es Kraft, Gesundheit oder irgendwas, Geld, ein Haus, vielleicht ein Partner, vielleicht sogar Kinder. Und irgendwann kommt Gott wieder und wir werden alle vor dem Herrn stehen und er wird uns fragen, ja, wie habt ihr eigentlich diese Gaben verwaltet? Unser Herr kommt irgendwann und stellt uns die gleiche Frage wie dieser Hausherr in dieser Geschichte, seine Verwalter. Wie habt ihr das verwaltet? Und die Eigenschaft, nach der wir beurteilt werden, ist Treue. Und den gleichen Gedanken finden wir auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2. Ein weiterer Vers, der gut zum Auswendiglernen ist. Auch dort geht es im Kontext um Haushalterschaft und Verwaltung. Christen sind Gottes Geheimnisse offenbar. Der Christ kennt das Evangelium, er versteht es, anders als Ungläubige, und deswegen sind wir Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Wir sind Haushalter. Und hier lesen wir in 1. Korinther 4, 2, Paulus hält fest, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, also nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Unsere Haushalterschaft, was sozusagen die große Überschrift über unser Leben ist, wird mit Treue bewertet. Wie treu waren wir? Und vielleicht eine Frage wieder an euch. Was kennzeichnet einen treuen Menschen? Also wie sieht sein Leben aus? Was kennzeichnet ihn? Welche Eigenschaften fallen euch ein? Noch Synonyme oder irgendwas?
Zuverlässig.
Hingabe. Ist das alles, was jemand Treues macht?
Beständig.
Ist jemand, der treu ist, jemand, den man ständig irgendwie erinnern muss oder irgendwie ständig schreiben muss? Ist ein Treuer, dem man ständig irgendwie nachlaufen muss? Ich denke, was Treue kennzeichnet, und wir haben es gehört, Beständigkeit, Zuverlässigkeit und so weiter, Treue ist etwas Aktives. Es ist nicht jemand, der einfach da sitzt, die Hände hochschlägt und einfach wartet, bis irgendwas passiert, sei es, dass 2025 passiert. Jemand, der treu ist, er gibt sich hin, er ist fleißig und er plant. Er ist proaktiv. Und vielleicht eine negative Definition von Treue oder eine Aussage über Treue. Treue ist kein Unfall. Treue ist nicht einfach etwas, was plötzlich kommt, du betest dafür und plötzlich bist du treu. Du sitzt gerade noch im Liegestuhl, wartest und auf einmal lernst du treu oder arbeitest treu oder verfolgst deine Ziele. Treue ist etwas, was eine Hingabe braucht, was einen gewissen Fleiß und eine gewisse Planung erfordert. Jemand, der treu ist, er plant seinen Dienst, du musst ihn nicht erinnern, er hat es in seinem Kalender drin. Du musst ihn nicht erinnern, wann er kommen muss, weil er wird schon da sein. Jemand, der treu ist, er ist fleißig und er plant. Und um dieses Thema Planung wollen wir uns heute, wie gesagt, mehr beschäftigen. Plane 2025 zur Ehre Gottes. Ein paar Prinzipien zur Planung. Einfache, grundlegende Prinzipien, man kann es noch weiter ausführen, aber um es ganz weit runterzubrechen. Plane nicht, eine doppelte Verneinung. Das heißt, plane. Jemand, der weise ist, er plant. Wir sehen in den Weisheitsbüchern, der Witz kommt nicht von mir, ist von Regan Rose. Wir sehen in den Weisheitsbüchern, dass jemand, der weise ist, oftmals Dinge plant, Dinge vorausschaut. Deswegen auch für dich, plane. Geh nicht einfach auf 2025 los und lass dich überraschen, sondern plane einfach, was du planen kannst. Aber beachte dabei gleichzeitig, plane nicht arrogant. Wir sehen in Jakobus zum Beispiel diese eine Situation, wo der eine, ich nenne ihn jetzt mal Unternehmer, plant, nächstes Jahr da und da rauszureisen, so und so viel Geld zu verdienen, den und den Gewinn zu machen. Das ist arrogant, einfach zu planen, als gäbe es keinen Gott und als würde es genauso eintreffen, wie ich das sage. Deswegen plane nicht arrogant. Ein Christ, er stellt sein Leben immer unter Gott, ordnet sich Gottes Führung unter. Und es kann vielleicht sein, dass gerade zum Beispiel für mich immer sehr präsent, mich als Älteste-Einsetzung geplant wird und Gott sendet Krankheit. Ein Christ plant nicht arrogant, sondern er ordnet sich Gottes Willen unter. Und es kann auch in deinem Jahr sein, dass du etwas planst, aber sei bereit, Gottes Willen für dein Leben anzunehmen, wenn Gott etwas anders für dich geplant hat. Und drittens, plane auch nicht unrealistisch. Ich wenig Sport mache, es wäre für mich ziemlich unrealistisch, zu planen, jetzt jeden Tag 4 Stunden irgendwie im Fitnessstudio zu stehen. Ich würde es gar nicht schaffen. Oder plane nicht, wenn du Schwierigkeiten hast, täglich Bibel zu lesen, plötzlich 30 Kapitel am Tag zu lesen. Das ist einfach unrealistisch. Deswegen plane realistisch, also negativ. Aber wir kommen später noch mal ein bisschen dazu. Und positiv, was du in deiner Planung auch niemals vergessen darfst, plane Heiligung. Hängt auch sehr mit geistlichem Wachstum zusammen. Plane, dass du gewisse Fortschritte machst. Plane, dass du nicht einfach stehen bleibst, sondern wächst. Und plane auch genauso Beziehungen. Plane, sei es in Bezug auf die Familie, in Bezug auf Freunde, auf andere Menschen um dich herum, aber auch in Bezug auf die Gemeinde. Plane proaktiv setze dir das als Ziel in Heiligung, in Beziehungen und generell im Wachstum, in jedem Bereich zu wachsen. Sei es auch zum Beispiel bei dem, was du der Gemeinde gibst. Jedes Jahr, Jahr für Jahr 10% zu geben, ist kein Wachstum. Es ist einfach konstant. Du wächst aber nicht. Das heißt, plane auch hier zum Beispiel. Vielleicht kannst du auch 10,1% geben oder mehr. Aber plane einfach zu wachsen. Egal was es ist, plane Wachstum. Jetzt wissen wir, unser Leben ist eine Haushalterschaft. Haushalterschaft wird an Treue bemessen. Wir haben ein paar grundlegende Prinzipien zur Planung gehört. Aber was plane ich genau? Worin kann ich planen? Wo fange ich an? Regan Rose hilft uns dabei, indem er das Leben in sieben, oder ich nenne es immer, also ich habe es für mich so eher gemerkt, 1 + 6 Dimensionen, Bereiche einteilt. Er teilt unser Leben in 1 + 6 Sphären ein, innerhalb derer wir unser Leben planen können. Und ich möchte diese Dimensionen ganz kurz erklären, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht, aber sie sind eigentlich auch recht selbsterklärend. Das erste und wichtigste und grundlegendste Bereich oder Dimension unseres Lebens ist das Geistliche. Das ist die Verwaltung unserer Seele. Und das ist der wichtigste Bereich, deswegen ist er auch so zentral, von ihm hängt alles andere ab. Frage dich in diesem Bereich, kümmere ich mich um meine Seele? Habe ich Frieden mit Gott? Gibt es überhaupt etwas Geistliches in meinem Leben? Bin ich vielleicht noch tot? Wenn du tot bist, kannst du auch nichts machen, weil du bist tot. Das heißt, der geistliche Bereich ist das Wichtigste, was wir zuerst klären müssen. Wir müssen zunächst Gott suchen und Gott gefunden haben. Und vielleicht auch hier ein Vers, der uns hilft, das so ein bisschen zu illustrieren. Johannes 15, Vers 4. Alex Arz hat das auch mal in einer Einleitung oder Predigt mal gebraucht. Alex Arz hat ja einen Garten und dort hat er einen Baum und dort hing so ein Ast. Also er hing noch ganz leicht am Baum, aber hing eigentlich schon komplett drunter und trotzdem war der Ast noch frisch, obwohl er fast abgeknickt war, aber er hing noch etwas an diesem Stamm und deswegen war da noch Leben. Und das ist auch das, was Johannes 15, Vers 4 lehrt. Jesus spricht dort, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Unser Leben kann erst dann Frucht und Veränderung bringen, wenn wir wirklich in Christus bleiben und in ihm verharren. Deswegen ist dieses Geistliche so wichtig und das Erste, um das wir uns kümmern müssen. Und ganz praktisch vielleicht, wie sieht dieser geistliche Aspekt aus? Wie lesen wir Bibel? Lesen wir sie überhaupt? Beten wir? Also es geht um das persönliche Lesen, das persönliche Gebet. Wie sieht unser geistliches Leben aus? Das ist das 1 und jetzt noch +6 Dimensionen, auch die ganz kurz. Intellektuell. Denn der intellektuelle Bereich umfasst alles in unserem Leben, wo wir Sachen in unseren Kopf hineinlassen. Ja, der Eingang zu unserem Kopf, meist die Augen, Ohren. Was schauen wir uns an? Was hören wir uns an? Was lassen wir in unseren Verstand hineindringen? Ich finde immer Philipper 4,8 in dem Zusammenhang sehr, sehr hilfreich. Der Zeit wegen lese ich jetzt nicht alles vor. Aber was lassen wir in unseren Kopf hinein? Womit füttern wir unsere Gedanken? Womit füttern wir letztlich durch die Gedanken auch unser Herz? Was lassen wir in uns hinein? Das ist sozusagen der intellektuelle Bereich. Dann haben wir auch den physischen Bereich, da wo ich viel wachsen muss. Verwaltung unseres Körpers. Und Gott hat uns einen Leib gegeben und wir lernen in der Schrift, dass auch unser Leib nicht uns selbst gehört. Unser Leib ist ein Tempel des Geistes. Unser Leib, oder nicht unser Leib, aber wir sind teuer erkauft. Christus hat sein Blut für uns gegeben, hat uns das ganze Leben gegeben. Deswegen müssen wir auch unseren Leib, alles, was wir sind, Gott geben. Es gehört nicht uns. Ganz praktisch hier, wie ernähren wir uns? Kümmern wir uns überhaupt darum, was wir in uns hineinfließen lassen? Wie kümmern wir uns um unsere Sportlichkeit? Machen wir überhaupt Sport oder gar nicht? wie gehen wir mit unserer kleinen Beule um, die uns seit Wochen, Monaten stört, uns in der Arbeit hindert, uns immer an unsere Krankheit hindert, gehen wir zum Arzt. Kümmern wir uns, nehmen wir die Medikamente, machen wir die Therapie, die uns der Arzt vorschlägt, kümmern wir uns um unser Leib oder nicht? Ein weiterer Aspekt, Freizeit, Verwaltung unserer Erholung. Und das meint nicht nur Schlaf, sondern auch die Minuten, die wir im Tag haben. Wie gehen wir mit der Zeit um, wenn wir zum Beispiel von der Arbeit, der Schule, wie auch immer nach Hause kommen? Wie gehen wir mit der Zeit um, abends, nachdem Hausaufgaben, wie auch immer, getan sind? Wie gehen wir mit der Zeit um, wenn die Kinder endlich schlafen und man so ein bisschen Zeit für sich hat? Wie gehen wir mit den ganzen Minuten des Tages um? Den einen oder anderen wird vielleicht erschrecken, wenn er bei seinem Handy sich anschaut, wie viele Stunden er dort verbringt. Und dann fragt man sich ja, wann habe ich eigentlich so viele Stunden am Handy verbracht? Aber die Wahrheit ist nicht, dass jemand irgendwie 4 Stunden am Stück an seinem Handy zum Beispiel sitzt, sondern es sind diese Minuten des Tages, die einfach aufsummiert, dann zum Beispiel 4 Stunden ergeben oder 5, 6, 7, 8 Stunden bei einigen. Diese ganzen Minuten des Tages, die sind sehr viele und machen über den Tag sehr viele Stunden am Endeffekt aus. Ein durchschnittliches Buch zum Beispiel mit so 150 Seiten hat man in vielleicht 4 Stunden gelesen. Theoretisch könnte man täglich ein Buch lesen in diesen ganzen freien Minuten, wenn wir unser Handy weglassen würden. Einfach als Visualisierung. Ökonomie. In diesem Bereich geht es um unseren Haushalt. Also bei Ökonomie denkt man schnell an Geld, aber es geht um viel mehr. Auch wie gehen wir mit der Wohnung um? Bringen wir den Schrank an, um den uns unsere Frau schon ein halbes Jahr bittet? Drehen wir alle lockeren Schrauben rein? Putzen wir? Zahlen wir alles, was wir müssen? Bei uns kam letztens ein Brief, diese Rauchmelder zu erneuern. Macht ihr das oder nicht? Wie geht's unserem Auto? Prüfen wir unser Öl? Prüfen wir den Reifendruck, wenn wir auf die Autobahn rausfahren? Wie gehen wir für mich als Musiker mit den Instrumenten um? Auch die müssen gepflegt werden. Wie gehen wir mit all unseren Sachen, die wir jetzt so zu Hause haben, um? Kümmern wir uns um sie oder lassen wir sie einfach stehen? Und natürlich meine ich auch den finanziellen Aspekt. Prüfen wir unsere eigenen Ausgaben? Prüfen wir, wie viel wir vielleicht auch anders umschichten müssen? Prüfen wir, wie wir vielleicht besser investieren können? Prüfen wir, ob wir vielleicht der Gemeinde mehr geben können? Wie geht ihr mit dem Vermögen um, sei es immateriell oder materiell, das Gott uns gibt? Ein weiterer Bereich. Der vorletzte Bereich, beruflich. Das meint nicht alle unbedingt arbeiten, aber das meint einfach deine Haupttätigkeit, deine Hauptberufung, sei es Schüler, sei es Student, sei es Angestellter, sei es selbstständiger Chef, was auch immer du hauptsächlich tust, sei es Hausfrau. Wie sieht dieser Lebensbereich von dir aus? Bist du treu? Tust du es wirklich von Herzen als für den Herrn? Tust du es vielleicht für dich selbst? Worum geht es dir in deiner Arbeit oder was du auch tust? Und noch ein letzter Aspekt. Beziehungen, Verwaltung unseres Herzens. Wie investieren wir uns in unsere Mitmenschen? Tun wir das überhaupt oder sind wir nur reaktiv? Reagierst du nur auf deine Freunde, auf deine Frau, auf deinen Mann? Oder bist du jemand, der auch proaktiv etwas macht? Der nicht wartet, bis die Frau kommt und sagt, oh, wollen wir vielleicht beten, wollen wir vielleicht lesen? Der nicht einfach wartet, bis der Freund sich gar nicht mehr meldet und man merkt, oh, warte, wir haben ja schon lange nicht mehr gesprochen. Oder schreibst du ihn vielleicht an? Knüpfst du Freundschaften, gehst du Menschen nach, sei es auf Arbeit oder wissen deine Nachbarn überhaupt, dass du existierst? Wie baust du Beziehungen in der Gemeinde? Dieser Beziehungsaspekt ist ebenfalls sehr wichtig. Das sind jetzt ziemlich viele Informationen gewesen, ich weiß. Ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht, um diesen Kurs oder dieses Seminar durchzuarbeiten. Man muss sich wirklich Zeit nehmen. Aber ich habe euch die Folien auch in die Jugendgruppe geschickt, um sie nochmal zu lesen oder nachzuschauen. Und ich empfehle euch, eigentlich muss man kaum Englisch verstehen, es reicht schon, Basics zu haben, dieses Video von Regan Rose nochmal wirklich anzuschauen, durchzuarbeiten. Ihr müsst eigentlich nur ein Wort verstehen, Stewardship, das ist Haushalterschaft. Und dann versteht ihr eigentlich das restliche Video. Macht euch über diese Bereiche wirklich Gedanken. dass ihr wirklich nichts außer Acht lasst. So, jetzt haben wir die Grundlagen, jetzt kommen wir dem eigentlichen System, wie man sein Jahr plant, immer näher und näher. Wir wissen jetzt, was man plant, worin, in welchen Lebensbereich man planen soll. Kommen wir nun zum eigentlichen System. Treue Haushalterschaft erfordert im Grunde drei Schritte. Und wir wollen sie jetzt alle drei Stück für Stück durchgehen. Die Schritte sind mit Hausaufgaben verbunden, zu denen ich euch aber hoffentlich ermutigen kann, weil es sehr wertvoll ist. Also es waren anderthalb Stunden, in denen ich nicht gearbeitet habe, in denen ich nichts für die Uni gemacht habe, in denen ich mich von meiner Familie entfernt habe, in denen ich nichts für die Gemeinde oder irgendjemand gemacht habe. Es waren anderthalb Stunden, wo ich einfach nur geplant habe. Aber ich profitiere jetzt schon davon, einfach eine Struktur zu haben und vorauszuschauen und einfach zu wissen, wohin ich mich hinbewege. Deswegen, auch wenn es Zeit kostet, die vielleicht erstmal unproduktiv scheint, so ist die Zeit nach diesen anderthalb Stunden oder wie lange du auch brauchen magst, um einiges produktiver. Drei Schritte braucht Treue: Klarheit, Organisation und Disziplin. Kommen wir zum ersten Punkt. Ich habe es ein bisschen wie so eine Art To-Do-List organisiert. Der erste Punkt lautet: Gewinne Klarheit. Wir haben uns gerade sehr ausführlich mit diesen Dimensionen beschäftigt. Und deine erste Aufgabe lautet für zu Hause, deine Treue zu bewerten. Von 1 bis 5 innerhalb dieser 1 plus 6 Dimensionen. Und es geht in der Bewertung nicht darum, sich irgendwie selbst zu demütigen oder selbst, runterzumachen. Niemand schaut in deine Bewertung rein, sie ist ganz persönlich für dich. Aber bewerte so objektiv, wie du kannst, wie du innerhalb eines Bereiches von 1 bis 5 warst. Sport zum Beispiel, oder das Physische, ich habe nicht einmal Sport gemacht. Kann ich mir irgendwas Besseres als 1 geben? Nein. Also muss ich bei mir leider eine 1 eintragen. In anderen Bereichen kann ich mir aber auch mehr geben. Also bewertet für euch einfach ganz ehrlich, wie sieht es in dieser Dimension oder in diesem Bereich meines Lebens aus? Und wenn ihr das tut, beantwortet drei Fragen. Ich schalte mal zur nächsten Folie, ist ein bisschen visueller. Also sozusagen, wenn ihr es für euch zu Hause macht, ihr tragt die Dimension ein, zum Beispiel bei mir, ich nehme es einfach physisch. Ich trage das heutige Datum ein, damit ich auch weiß, wann ich mich bewertet habe. Also ist jetzt nicht für Sport, aber einfach exemplarisch 3. Und dann beantwortet ihr die Fragen: Was habe ich in dem Bereich gemacht? Das ist besonders für Klarheit wichtig. Habe ich überhaupt was gemacht? Zum Beispiel auch Haushalt. Wie habe ich mich um meinen Haushalt gekümmert? Einfach sich hinzusetzen, kurz zu überlegen, wie sah mein letztes Jahr in diesem Bereich aus? Oder auch im geistlichen oder auch im intellektuellen Bereich, sich hinzusetzen, wirklich mal Gedanken zu machen, was habe ich so gemacht, einfach um einen Anfang zu haben. Danach, weil es ja nicht nur um uns geht, was lief gut? Wofür kann ich Gott danken? Was hat vielleicht geklappt in diesem Bereich? Selbst beim Sport, ich war einmal beim Fußball, ich kann dafür Danke sagen, dass ich es einmal geschafft habe. Jetzt wollte ich letzten Montag nochmal, dann ist Fußball ausgefallen. Aber was lief gut? Wofür kann ich Gott danken? Ja, auch geistlichen. Vielleicht hast du es nicht geschafft, jeden Tag Bibel zu lesen, aber du kannst Gott Danke sagen für die Tage, die du lesen konntest. Du kannst Danke sagen für die Bücher, die du gelesen hast, für die Predigten, die du gehört hast im intellektuellen Bereich, für vielleicht das Ersparte, was du dieses Jahr sparen konntest, das, was du Gott geben konntest. Sag Gott Danke. Und die dritte Frage, ebenfalls Klarheit, was muss verbessert werden? Ja, was lief vielleicht nicht so gut? Was musst du anders machen? Bewerte dich innerhalb dieser 1 plus 6 Dimension, schreib das Datum auf, beantworte die drei Fragen und du wirst erstmal Klarheit haben. So sieht mein Leben aus. Und das zweite, das ist ein Fehler, organisiere deine Ziele. Manchmal ist man so übereifrig und ziemlich unrealistisch und setzt sich 30 Ziele, schreibt sie auf und am Ende schafft man es einfach, weil man keinen Überblick hat, gar nichts mehr einzuhalten. Deswegen such dir aus diesen ganzen Zielen oder wir beantworten ja hier die Frage, was muss verbessert werden. Das ist schon eine gute Grundlage, um ein Ziel zu haben. Das heißt, nimm dir aus allen 6+1 Dimensionen 3 bis 5 Dinge, wo du sagst, okay, das möchte ich besser machen. Hier möchte ich wachsen. Und ein sehr wichtiger Ratschlag, nimm nicht da, wo du schon am besten bist, sondern nimm vielleicht etwas, wo du nicht gut bist. Wenn du weißt, okay, ich schaffe es genug zu lesen, aber ich habe eigentlich keine Freunde. Ich habe für mich festgestellt, ich muss im Bereich Beziehungen wachsen. Nimm dir dort Ziele und verfolge da, wo du schlecht bist, da, wo du wachsen musst. Weil dort hast du auch am meisten Potenzial zu wachsen, ist so ein Nebengedanke. Aber nimm dir nicht viele, nimm dir 3 bis 5 Dinge aus den vorwiegend schlecht bewerteten Dimensionen. Den geistlichen Aspekt nimmt man immer, das ist sozusagen 1. Dann musst du immer wachsen, +6. Such dir aus den restlichen 6 Dimensionen nochmal 2 bis 4, dann Ziele raus. Und beantworte dann auch hier wieder 3 Fragen. Sozusagen, du hast das Ziel oder die Erwartung, du schreibst den Bereich auf und beantworte dann die Fragen, wie sieht das Ergebnis aus? Wann habe ich das Ziel erreicht? Also zum Beispiel, du hast bemerkt, ich habe kaum Beziehungen. Das heißt, du musst dir überlegen, okay, wann habe ich jetzt mein Ziel erreicht, in dem zu wachsen? Zum Beispiel, du nimmst dir das Ziel, ich pflege eine Beziehung, ich lerne eine Person kennen, ich investiere mich in sie, ich investiere mich in meine Frau. Kann auch sein, dass du sagst, oh, wir haben keinen Eheabend, also investiere ich mich dazu, einen Eheabend zu etablieren oder wie auch immer das sein kann. Aber konkretisiere dein Ziel und wann du das Ziel erreicht hast. Ja, oder beim Sport. Zum Beispiel, ich habe mein Ziel, einmal die Woche, ein kleines Ziel, ich will nicht unrealistisch sein, einmal die Woche Sport zu machen. Und dann habe ich mein Ziel erreicht, wenn ich es geschafft habe, einmal die Woche Sport zu machen. Das ist mein Endergebnis. Das ist das, woran ich dann meinen Win messen kann. Und die zweite Frage ist dann noch wichtiger. Wie verherrliche ich mit dem Ziel Gott? Das ist ja unser Thema. 2025 zur Ehre Gottes Plan. Wie kann ich damit Gott verherrlichen? Und um diese Frage zu verstehen, eine hilfreiche Gleichung. Man muss nicht wirklich Mathematik verstehen, es ist super einfach. Es ist wichtig, eine gute Motivation zu haben. Wenn man eine gute Motivation hat, dann hilft es einem, Ziel auch zu erreichen. Und Regan Rose hat diese einfache Gleichung. Motivation gleicht dem Grund. Dem Grund wäre, zum Beispiel, wie verherrlicht Gott damit? Das ist der Grund. Multipliziert mit dem Aufwand, also wie viel Zeit nimmt es in Anspruch? Subtrahiert mit dem Schmerz, also wie aufwendig ist es, wie viel Kraft nimmt es mir zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Sport machen, ich brauche Motivation. Mein Grund ist, ich möchte einfach mehr Kraft im Dienst haben. Ich will nicht nach einer Staubsaugersession der Wohnung kaputt sein, sondern ich will Kraft haben, mich hinzusetzen, Bibel zu lesen zum Beispiel. Das ist mein Grund, ich will mehr Kraft im Dienst haben. Multipliziert mit dem Aufwand. Ja, was ist der Aufwand, einmal die Woche Sport zu machen? Was ist der Schmerz? Ja, eigentlich was nicht da, also, okay, ein bisschen Muskelkater vielleicht.
Um mehr Motivation zu haben, brauchst du weniger Schmerz.
Weniger, also desto weniger Schmerz, um die gleichen zu optimieren.
Ja, genau.
Weniger Schmerz. Nee, dann mit größerem Aufwand steigt ja auch Schmerz. Also die sind auch so ein bisschen abhängig.
Okay. Also sind sie proportional
zueinander? Wir müssen... Der Hauptaugenmerk ist hier eigentlich wirklich der Grund. Weil wenn ich zum Beispiel sage, mein Grund ist Sport, ich will, keine Ahnung, Summer Body haben oder was auch immer, obwohl ich, also das ist einfach, ich weiß nicht, motiviert glaube ich kaum jemanden, also für wen? Oder in meinem, oder keine Ahnung, ich will einen Marathon laufen. Einfach so, also was bringt mir dann dieser Marathon? Das ist ein schlechter Grund, aber es kostet viel Aufwand und der ganze Muskelkater, Schmerz, wie auch immer, überwiegt und dann ist die Motivation gering. Aber wenn ich sage, ich möchte Gott damit dienen, ich will Gott verherrlichen, also für den Schöpfer, Erhalter des Universums, ich will Kraft haben für den Dienst, ist der Grund einfach so groß, dass die Motivation auch größer ist. Deswegen müssen wir uns immer fragen, wenn wir uns Jahresziele setzen, wie kann ich damit Gott ehren? Wie kann ich Gottes Willen erfüllen? Weil Gott will ja seinen Willen tun und er wird ihn auch in unserem Leben tun. Also wie kann ich Gottes Willen erfüllen? Wie kann ich Gott verherrlichen? Wie kann ich in meiner Beziehung zu Gott wachsen? Und dann die letzte Frage natürlich, wann möchte ich das Ziel erreicht haben? Habe ich jetzt hier oben einfach Frist. Also sind jetzt so praktische Arbeits... Ich habe es in meinem Heft gemacht, ich habe es ungefähr auch so gemacht. Ja, ich zeige euch nicht meine Bewertung. Wenn jemand ein Arbeitsblatt will, kann man es schnell gemacht. Aber ich denke, es ist einfach hilfreich, wenn man sich das für sich persönlich so aufschreibt und einfach diese Fragen für sich beantwortet. Wer ein Arbeitsblatt will, also ich kann euch gleich welche ausdrucken. Aber wichtig ist auch eine Frist. Will ich das bis zum Jahresende erreicht haben? Will ich das im März zum Beispiel erreicht haben? Setzt euch Fristen. Jetzt habt ihr Klarheit, wie euer Leben aussieht. Ihr habt eure Ziele organisiert. Und das ist so das, was die meisten machen. Aber woran es dann oft scheitert, ist der dritte Punkt. Und zwar, verfolge deine Ziele diszipliniert. Sei konsistent. Und das Einfachste, was du tun kannst, ist, deine Kalender-App auf dem Handy zu öffnen oder dein Notizheft zu nehmen, wie auch immer du deinen Alltag so planst. Wenn du ihn überhaupt nicht planst, dann fang an, ihn zu planen. Aber trag dir deine Ziele irgendwo sichtbar ein. Ich habe ein Ziel, zum Beispiel Sport, also trage ich mir jetzt schon im Kalender ein, dann und dann mache ich Sport. Ich weiß, da habe ich meistens überhaupt keine anderen Ablenkungen. Also trage ich mir dort jetzt schon Sport zum Beispiel ein. Zweitens, verfolge und reflektiere regelmäßig deinen Fortschritt. Trag dir zum Beispiel im Kalender ebenfalls einen Tag ein, sei es einmal im Monat oder wie oft du es auch immer tun willst. Trag dir einen Termin ein, an dem du wieder dein Notizheft rausholst, deine Jahresziele liest, deine Bewertung und schaust, tue ich das? Also tue ich auch das, was ich mir zum Ziel gesetzt habe? Und trag auch zum Beispiel täglich oder wie auch immer ein, ob du, zum Beispiel, wenn ich wöchentlich Sport mache, kann ich irgendwo abhaken, dass ich Sport gemacht habe. Oder wenn du geistliche Ziele hast, wie Bibel lesen, trag ein, dass du Bibel gelesen hast. Ich habe auf einem anderen YouTube-Kanal eine echt coole Methode kennengelernt. Ich glaube, das geht bestimmt auch bei Android. Bei iPhones kann man ja hinten rauf tippen und man kann damit so schnell, wie heißt das, Kurzbefehle ausführen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich hinten dreimal tippe, so, es braucht ein bisschen, es öffnet sich so ein kleines Formular mit einigen Fragen, die ich jeden Tag schnell beantworten kann. Zum Beispiel, wie viele Kapitel habe ich heute Bibel gelesen? Einfach jeden Tag super schnell. Jeder hat ein Handy dabei. Also ich fand es super cool, deswegen teile ich das. Aber es, keine Ahnung, ich habe die Funktion sonst nie genutzt. Kann man in ein...
Die Antwort, die du abgibst?
Kann man machen. Ich habe zum Beispiel mit Daniel hat mir geplant, dass wir einander einfach unsere Ziele sehen und einfach, das ist dann der dritte Aspekt, Rechenschaft. Aber track in irgendeiner Art und Weise deine Fortschritte und es muss nicht kompliziert sein. Ich kann euch zeigen, das Google-Formular habe ich in einer Minute erstellt und es wird alles in einer Tabelle direkt eingetragen. Das ist eine einfache Möglichkeit, einfach zu sehen, wie ist mein Fortschritt. Und der dritte Aspekt ist dann auch über Rechenschaft. Ja, such dir jemanden, mit dem du Rechenschaft üben kannst. Dem du deine Ziele vorstellst. Er stellt dir deine Ziele vor. Ihr erzählt euch, wie ihr diese Ziele erreichen wollt. Also jetzt, ihr zeigt euch oder so viel ihr zeigen wollt, eure Ziele. Und ermutigt einander, betet füreinander. Helft euch einfach einander, diszipliniert zu sein. Ermutigt oder ermahnt dann auch den anderen, wenn er seine Ziele überhaupt nicht verfolgt. Und das wird euch helfen, eure Ziele diszipliniert zu verfolgen, wenn jemand anderes in Kenntnis gesetzt wird. Ungewohnt schnell. Jetzt habt ihr Hausaufgaben. Ihr habt die Folien in der Jugendgruppe. Ich will euch wirklich ermutigen, wir haben jetzt noch mehr oder weniger eine Woche Zeit bis zum Jahresende. Nehmt euch diese Woche wirklich 1,5 Stunden, 2 Stunden raus, tragt sie euch in den Kalender ein, da setze ich mich hin. Es ist wirklich wertvoll zu planen und zu wachsen. Und in einem Jahr habt ihr dann sogar einen richtig coolen Rückblick. Zum Beispiel, wenn ihr jedes Tag irgendwie etwas pflegt, habt ihr Daten. und könnt sehen, wie euer Jahr aussah, wo ihr wachsen könnt. Und mit der Zeit werdet ihr Profis in der Planung. Ich würde noch zum Gebet einladen, ihr dürft dazu aufstehen. Danke, Mischer Vater, dass dein Wort auch so praktisch ist und wir so praktisch lernen dürfen. Herr, ich bitte dich, dass wir mit den Gaben, die du uns gibst, weise umgehen, allen voran auch mit der Zeit, die uns in diesen Tagen so bewusst wird, wenn wir uns dem Jahresende nähern. Herr, ich bitte dich, dass wir alle unsere Zeit treu planen, mit dir treu umgehen, dass wir uns diese wertvollen Stunden nehmen, um 2025 zu planen, uns Ziele zu setzen, die dich verehren. Herr, ich bitte dich, dass du auch Mut schenkst, Rechenschaftspartner zu suchen, mit denen wir gemeinsam kämpfen, geistlich für die Ziele. Herr, ich bitte dich, dass du nie aus dem Blick verloren gehst. Ich bitte dich, dass wir nicht selbstzentrierte Ziele setzen, sondern wirklich Ziele, die deinem Willen entsprechen. Ich bitte dich, dass wir auch bei all dem uns deinem Willen unterordnen, uns unter deine Führung stellen, wenn du vielleicht Dinge auch anders geplant hast, dass wir nicht verzweifeln oder verzagen oder traurig werden, wenn Dinge doch nicht ganz so klappen, wie wir sie uns wünschen. Ja, ich bitte dich, dass wir einfach demütig, nicht arrogant, realistische Ziele setzen und sie auch treu und diszipliniert verfolgen, Herr, dass wir eines Tages mit ruhigem Gewissen vor dich treten und wissen, dass wir deine Gaben bestmöglich verwaltet haben. Danke, dass es dein Wille ist, uns dabei zu helfen und dass wir dich um Hilfe bitten dürfen. Amen.